Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. In Großbritannien liegt die Inflation bei 11%. Für viele Menschen reicht das Geld im Alltag nicht. Die Regierung unter Premier Rishi Sunak sucht Lösungen. Mehr dazu gleich im Gespräch mit unserer Korrespondentin. Außerdem, die EU-Kommission spricht sich unter anderem für den Schengen-Beitritt von Rumänien aus. Unter EU-Staaten gab es dazu zuletzt allerdings Bedenken, auch in Bukarest. Und in Dänemark fällt schon bald die Entscheidung vor Gericht, ob die Regierung Angehörige von IS-Kämpfern ins Land zurückholen muss. Der britische Premier Rishi Sunak ist seit wenigen Wochen im Amt und muss sein Land aus einer tiefen Krise führen. Die Inflation liegt bei 11% und macht den Briten zu schaffen. Lebensmittel zum Beispiel sind für viele Menschen kaum noch finanzierbar und der Bedarf an Tafeln und Spenden wächst. Damit nicht genug, Sunaks Tory-Regierung legt heute ihren Haushaltsplan vor und der sieht sehr wahrscheinlich Sparen vor, um das Haushaltsloch des Landes zu stopfen. Frage an unsere Korrespondentin in London, Christine Heuer. Wie will die britische Regierung und vor allem Premier Sunak, dass diese Krise im Land genau angehen?
Sunak und sein Finanzminister Jeremy Hunt, die werden heute Großbritannien eine Rosskur verordnen. Höhere Steuern für alle, weniger staatliche Ausgaben. Das heißt eben auch weniger Unterstützung für arme und ärmste Briten. Aber der Premierminister sagt, das sei nötig, um die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Er muss ein gigantisches Haushaltsloch stopfen. Ein paar Zahlen, 30 Milliarden Pfund will er einsparen mit Ausgabenkürzungen und rund 25 Milliarden mehr reinholen durch diese Steuererhöhungen und das alles über die nächsten 5 Jahre.
Also ein Sparkurs. Wie hart würde das die Bevölkerung treffen im Land?
Sehr hart. Sie haben bereits gesagt, 11% Inflation, Tendenz steigend. Das frisst hier die Einkommen auf. Die Preise, die steigen rapide. Die Gehälter tun das aber nicht. Und das heißt, die Menschen haben immer weniger Geld in der Tasche, mit der Folge, dass alle versuchen zu sparen, alle versuchen weniger zu heizen, viele versuchen nichts Überflüssiges zu kaufen. Aber viele, eben auch viele Arbeitnehmer inzwischen sind diesen Winter auf Hilfen eben zum Beispiel von den Tafeln angewiesen. Und wenn da jetzt noch Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen draufkommen, dann wird jeder ganz konkret in seinem Alltag spüren, was die Regierung heute ankündigt.
Also Steuererhöhungen sind ja bei der Bevölkerung meist ein unpopuläres Instrument. Wie steht denn das Tory-Lager gegenüber dieser Idee?
Die Partei hält bisher still. Das ist erklärlich. Sunak ist ganz neu im Amt. Er ist auch nach Boris Johnson und Liz Truss so etwas wie die letzte Chance der Tories. Aber es wird interessant zu sehen, ob das so bleibt, ob sich da nicht doch Widerstand regt und wie ernsthaft der sein kann in den nächsten Tagen und Wochen. Denn die Tories verstehen sich ja grundsätzlich als Steuersenkungs-, nicht als Steuererhöhungspartei. Das ist vor allem auf dem rechten Parteiflügel so. Und dann gibt es liberalere Tories, die sind eben auch nicht für einen Kurs der sozialen Kälte zu haben. Das heißt, der Premierminister tut allen Lagern in seiner Partei weh, aber er sagt, es gibt keinen anderen Weg als den durch ein Tal der Tränen, um die Inflation zu bekämpfen, um nicht noch mehr Schulden machen zu müssen und um das Land wieder auf Kurs zu bringen.
Es geht auch um öffentlichen Rückhalt im Amt des Premiers. Das zeigen zuletzt die häufigen Personalwechsel in Downing Street. Wie steht Sunak denn in den jüngsten Umfragen da?
Deutlich besser als Liz Truss und Boris Johnson. Unter Truss lagen die Tories zum Schluss sagenhafte 30% hinter der Labour-Opposition in den Umfragen. Und Sunak hat in den paar Wochen, die er jetzt im Amt ist, diesen Abstand immerhin mal um rund 10% verkürzt.
Es geht ja auch dabei um das öffentliche Vertrauen in Sunak als Krisenmanager. Gibt es dazu auch schon Umfrageergebnisse?
Ja, die Bürger vertrauen diesem neuen Premierminister mehr als den beiden letzten. Sie finden Sunak seriöser, kompetenter, auch glaubwürdiger. Man muss jetzt schauen, ob Sunak sich die 2 Jahre bis zur nächsten regulären Wahl hält und wie viel Boden er bis dahin für seine Partei vielleicht wieder wettmachen kann. Ich habe neulich einen Meinungsforscher getroffen, der sagt, es wird nicht leicht, aber wenn der neue Premierminister die Wirtschaftskrise in den Griff kriegt, dann ist er nicht ohne Chance, die nächsten Wahlen vielleicht überraschenderweise doch noch einmal für die Tories zu gewinnen.
Es wird nicht leicht für Sunak offenbar. Helfen ihm da auch seine deutlichen Positionierungen in außenpolitischen Fragen gegenüber Russland und China?
Also in der Außenpolitik liegen Regierung und Opposition in Großbritannien derzeit überhaupt nicht auseinander. Vor allem in puncto Russland, Ukraine unterstützt Labour die konservative Regierung vorbehaltlos. Da kann Rishi Sunak sich also kaum profilieren. Also jedenfalls nicht gegen politische Gegner. Aber die Innenpolitik, die kann für ihn gefährlich werden. Und die eigene Partei kann das. Sunak hat mindestens 3 sehr umstrittene Minister in sein Kabinett geholt. Eine beinharte Innenministerin, die unter Liz Truss gerade erst zurückgetreten war. Ein Minister ohne Portfolio und den sogar stellvertretenden Premierminister Dominic Raab. Und diesen beiden wird vorgeworfen, Mitarbeiter zu drangsalieren. Das ist ein ganz schwerer Vorwurf in Großbritannien. Der eine Minister ist schon gegangen. Raab kämpft gerade um sein politisches Überleben. Und diese alle hat Sunak nicht unbedingt aus Überzeugung geholt oder weil er findet, dass die so tolle Politik machen, sondern offenbar, weil er sich innerparteilich auf sie angewiesen fühlt. Das ist eine gefährliche Schwachstelle. Denn ein Premierminister, der auf den guten Willen seiner Minister angewiesen ist, auf den kann man dann auch in der Fraktion mit ihren Flügeln leichter Druck ausüben und den könnte man gegebenenfalls auch leichter aus dem Amt drängen.
Unsere Korrespondentin in London, Christine Heuer, war das zur Inflation in Großbritannien. Und unter anderem, die könnte für Premier Sunak die erste große Bewährungsprobe werden. Besten Dank. Geht es nach der EU-Kommission, dann sollen Kroatien, Bulgarien und Rumänien schon bald Mitglieder im Schengen-Raum sein. Notwendig für den Beitritt ist aber die Zustimmung aller EU-Staaten, die Mitte Dezember in dieser Sache abstimmen wollen. Ob die Mitglieder dann auch grünes Licht für Rumäniens Schengens-Mitgliedschaft geben, ist noch unklar, denn seit geraumer Zeit gibt es Bedenken und Skepsis unter EU-Staats- und Regierungschefs, wenn es um die Aufnahme Rumäniens geht, mit Blick auf Korruption und das Justizsystem im Land. Südosteuropa-Korrespondent Oliver Schosch fasst zusammen.
Rumänien und Bulgarien sind in einer sehr ähnlichen Lage. Beide warten seit rund 11 Jahren auf den Schengen-Beitritt. Damals, vor 11 Jahren, sagte die damalige EU-Kommissarin für Innenpolitik Cecilia Malmström, Rumänien erfüllt schon die technischen Kriterien, um beizutreten. Sie haben eine gute Ausrüstung an ihren Grenzen. Aber die Mitgliedstaaten haben einfach nicht genug Vertrauen, um sich für einen Beitritt zu entscheiden. Die Blockierer waren damals Deutschland, Frankreich, Finnland, Schweden, Belgien und die Niederlande. Dann legten fast alle ihre Skepsis ab. Vor allem nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wollten viele Rumänien und Bulgarien schnell im Schengen-Raum haben. Unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Nur die Niederlande blieben bis zuletzt bei ihrer ablehnenden Haltung. Aus den Niederlanden kamen auch die schärfsten Töne. Zum Beispiel vom ehemaligen niederländischen Einwanderungsminister Geert Leers von den Christdemokraten. Ich bin kein Feind Rumäniens und Bulgariens, ich bin ein Freund Europas. Und ich möchte erreichen, dass die Europäer 100% sicher sein können, dass keine Kriminellen und Korrupten auf unseren europäischen Markt gelangen. Es geht um Rechtsstaatlichkeit, Kriminalitäts- und Korruptionsbekämpfung. Ich erwarte Qualität. Rumänien werde blockiert und das läge einzig und allein am Willen einzelner Mitgliedstaaten, so der rumänische Präsident Klaus Iohannis vor wenigen Wochen. Wir wünschen uns den Schengen-Beitritt sehr. Und es ist bekannt, dass wir die Voraussetzungen seit 11 Jahren erfüllen. Aber wir bekommen den Beitritt nicht, weil es eben auch eine politische Abstimmung ist. Im Oktober war eine Gruppe internationaler Experten in Rumänien und Bulgarien, um zu prüfen, wo die Länder stehen. Unter anderem bei den Themen Grenzsicherheit, polizeiliche Zusammenarbeit und Datenschutz. An diesem Mittwoch gab es dann ein positives Fazit von der aktuellen EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Bulgarien und Rumänien haben freiwillig eine Aufklärungsmission zu sich eingeladen. 17 Mitgliedstaaten und die Agenturen der EU-Kommission haben sich Details in beiden Ländern angesehen und herausgefunden, jawohl, sie sind bereit. Doch Kritik kam dann aus Rumänien selbst. Die unabhängige rumänische Internetplattform G4 Media sprach von einem Laudatio-Bericht der EU-Kommission und zählte einige unerwähnte Problemfälle auf. Zum Beispiel, dass ein Schmugglerflugzeug illegal in Rumänien einfliegen konnte, vorbei am Militär. Und dass die Videoüberwachungen ausfielen, ausgerechnet in dem Moment, wo 2 Tonnen Kokain nach Rumänien geschmuggelt wurden. Umstritten ist auch nach wie vor das rumänische Justizsystem. So die Parlamentsabgeordnete Simona Spataru von der Antikorruptionspartei USR. Die Politiker weigern sich nach wie vor, ihre Hände von der Justiz zu lassen. Es ist für sie bequem, wenn sie ihre Leute in der Justiz haben und die Justiz kontrollieren. Unser Rechtssystem wurde durch die 3 neuen Gesetze angegriffen. Der rumänische Präsident Klaus Iohannis hatte am Dienstagabend 3 Gesetze erlassen zum Justizsystem, zu Richtern und Staatsanwälten und zum Hohen Justizrat. Laut Kritikern setzen diese Gesetze die politische Einflussnahme auf die Justiz fort, wie zu Zeiten des Regimes des vorbestraften ehemaligen Sozialistenführers Liviu Dragnea. Doch was ist nun mit den Niederlanden? Werden sie am 8. Dezember in Brüssel dem Schengen-Beitritt Rumäniens zustimmen oder nicht? Immerhin gibt es nun Druck durch die EU-Kommission. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte war vor einem Monat in Rumänien zu Besuch. Dort sagte er, dass er nicht grundsätzlich gegen den Schengen-Beitritt sei, nur müsse Rumänien die Kriterien erfüllen. Wann es soweit sei, könne er nicht sagen, so Rutte vor einem Monat.
Die EU-Kommission hat sich für Rumäniens Beitritt in den Schengen-Raum ausgesprochen. Ob der auch stattfinden kann, wird sich in wenigen Wochen entscheiden, wenn die EU-Staaten darüber abstimmen. Oliver Schosch hat berichtet. Anfang November hat das deutsche Auswärtige Amt mitgeteilt, seine Rückholaktionen von deutschen Staatsbürgern aus Gefangenenlagern in Nordostsyrien abgeschlossen zu haben. Solche Einsätze geschehen in Kooperation und unter Forderungen der kurdischen Selbstverwaltung in der Region. Bei den zurückgeholten deutschen Staatsbürgern handelt es sich unter anderem um 27 Frauen, die sich vor Jahren dem sogenannten Islamischen Staat aus ideologischen Gründen angeschlossen haben oder anschließen mussten, zum Beispiel weil ihre Männer für die Dschihadisten-Miliz kämpften. Und es handelt sich um 80 Kinder, deren Rückholung mit Priorität hat. Sie können von den zuständigen Regierungen aber nur gemeinsam mit ihren Müttern zurückgeholt werden. Für Behörden spielen dabei allerdings Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Frauen eine Rolle und zögern daher mit einer Rückholaktion, wie derzeit in Dänemark. Mehrere dänische Frauen und ihre Kinder leben noch in Gefangenenlagern in Nordostsyrien. Über ihre Heimkehr, vor allem derer der Kinder, wird jetzt vor Gericht gestritten. Julia Weschenbach berichtet aus Kopenhagen.
Ihre beiden Kinder seien unterernährt, hätten Durchfall, seien traumatisiert. So beschreibt eine Mutter in dem Gefangenenlager Roche in Nordsyrien ihre Situation. 2014 war die Frau aus Dänemark nach Syrien gereist. Ihr Mann soll der Terrororganisation IS angehört haben. Einem Journalisten des dänischen Rundfunksenders DR sagt sie im September: Ich hoffe, dass Dänemark uns zurücknimmt, denn die Jungs brauchen wirklich Hilfe. Insgesamt 3 Mütter und ihre 5 Kinder leben noch in den Gefangenenlagern in Syrien. Doch gemeinsam wollen die dänischen Behörden die Familien nicht zurückholen, denn den Frauen war 2019 und 2020 die dänische Staatsbürgerschaft entzogen worden. Nach Einschätzung der Behörden stellen sie eine Gefahr für die Interessen des Landes dar. Dazu der mittlerweile geschäftsführende Außenminister Jeppe Kofod im Juni im dänischen Parlament.
Regeringen besluttede allerede i maj sidste år at tilbyde alle.
Die Regierung hat schon im letzten Mai allen dänischen Kindern in den Lagern im nordöstlichen Syrien eine medizinische Evakuierung angeboten, weil sich die Situation in den Lagern verschlechtert hat. Die Kinder könnten schon längst in Dänemark sein, wenn die Mütter zugestimmt hätten.
Verlängst, hvis deres mødre havde givet samtykke til det.
Ihre Kinder alleine nach Dänemark reisen zu lassen, haben die Frauen aber bisher abgelehnt. 14 Kinder hatte die Regierung auf großen politischen Druck dagegen im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihren Müttern mit dänischem Pass zurückgeholt. Die Aktion hatten die dänischen Behörden in enger Kooperation mit der kurdischen Selbstverwaltung in Nordostsyrien durchgeführt. Das Risiko, dass die Frauen und ihre Kinder radikalisiert würden und Waffentraining bekämen, wachse, je länger sie in den Lagern blieben, hatte der dänische Sicherheitsdienst PET die Situation damals bewertet. Ähnlich argumentiert heute der Anwalt Knud Folschak für die gemeinsame Rückholung der letzten Familien nach Dänemark. Wenn man Kinder und Mütter trennt, hat man ein höheres Risiko für Radikalisierung. Das Risiko für Radikalisierung und Terror in diesen Lagern steigt jeden Tag. Nach ihrer Ankunft in Dänemark droht den Müttern zwar Haft, sie werden sich voraussichtlich vor Gericht für die Unterstützung einer Terrororganisation verantworten müssen. Aber für Folschak ist das eine geringere Herausforderung, als wenn die Frauen in den Lagern blieben. Der Anwalt hat die dänischen Kinder in Syrien 6-mal besucht. Sie trügen nicht die Schuld an den Taten ihrer Eltern und hätten ein Recht darauf, nach Dänemark zu kommen. Jetzt kämpft Folschak vor Gericht darum, dass sie das gemeinsam mit ihren Müttern dürfen. Im Namen von 3 der Kinder hat die Organisation Repatriate the Children Dänemark das dänische Außenministerium verklagt. Mitgründerin Natascha Remigelsen. Wenn man diese Kinder in den Gefangenenlagern getroffen hat, erscheint es einem unwirklich, dass wir ihnen nicht helfen. Sie sind krank, haben Beine und Arme dünn wie Zahnstocher, sind extrem betroffen von der Situation, sind psychisch krank, leiden unter posttraumatischem Stress, müssen operiert werden. Hoffnung macht Natascha Remigelsen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 14. September dieses Jahres gegen Frankreich. Der Staat müsse Einzelfälle prüfen und nachvollziehbare Gründe liefern, warum er Kinder nicht zurückholen wolle, hieß es darin. Daran müsse sich auch Dänemark halten, meint Anwalt Folschak.
Und die daher unheimlich.
Was unheimlich und bedenklich in Bezug auf die Rechtssicherheit ist, dass die europäischen Länder eine Tendenz haben, entgegen der Konventionen zu handeln. Dänemark ist lange dafür bekannt gewesen, sehr treu gegenüber Konventionen, Freiheits- und Menschenrechten zu sein. Das hat sich in den vergangenen 5 bis 10 Jahren sehr verändert. Auf eine Anfrage des Deutschlandfunks zur Situation der dänischen Kinder in Syrien hat das dänische Außenministerium nicht reagiert. In Dänemark laufen derzeit Regierungsverhandlungen. Wenn Mitte Dezember ein Gericht in Kopenhagen über die Klage von Repatriate the Children im Namen der 3 Kinder entschieden hat, wird sich die neue Regierung mit dem Ausgang befassen müssen.
Ob die dänische Regierung schon bald Angehörige von IS-Kämpfern aus Gefangenenlagern in Nordostsyrien zurückholen könnte und muss, darüber wird im Land vor Gericht gestritten. Sie hörten dazu einen Beitrag von Julia Weschenbach. Damit endet Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.